Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath, schönen guten Morgen. Wir reden heute über, naja, wie soll man das nennen? Das Management von Renovierungen. Wenn Sie vielleicht Wohneigentum besitzen, eine Wohnung und auch ein Haus, dann kennen Sie das möglicherweise. Da stehen immer mal wieder kleinere und größere Arbeiten an. Dann geht es nicht jetzt um die kurzfristigen Reparaturen, sondern um das, was letztlich auch den Werterhalt ausmacht. Oder Sie wollen vielleicht einen kleinen Anbau neben Ihr Haus setzen, irgendwo noch eine weitere Etage obendrauf, das Dachgeschoss ausbauen. Alle diese Projekte sind natürlich genau das. Projekte, die organisiert und gemanagt werden müssen. Und wir wollen heute darauf schauen, wie mache ich das eigentlich? Wie mache ich das gut? Wie sorge ich dafür, dass die Handwerksbetriebe gute Qualität abliefern? Wie kann ich bei solchen Arbeiten ein bisschen die Kosten im Blick behalten? Welche Risiken gibt es da? Was taugen zum Beispiel Online-Plattformen, wo möglicherweise Renovierungs- oder Arbeitsleistungen versteigert werden? Wie funktioniert das mit den Kostenvoranschlägen? Wie viel darf da abgewichen werden? Solchen Fragen wollen wir heute nachgehen und das wollen wir gerne mit Ihnen tun und ich freue mich, wenn Sie anrufen und uns davon erzählen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben oder welche Fragen Sie haben. Ich freue mich drauf, wenn Sie anrufen und ich freue mich nicht alleine, denn wir haben eine Runde von Fachleuten, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive auf solche Bau- und Renovierungsprojekte schauen. Susanne Brähler ist dabei, sie ist Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht in Remscheid. Guten Morgen, Frau Brähler. Da hören wir gerade nichts, vielleicht ist die Leitung weg, aber sie ist gleich wieder da. Eben haben wir schon kurz gesprochen. Mit dabei ist auch Friederike Proff, Architektin im Düsseldorfer Büro Architekturteam und gleichzeitig aktiv im Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure. Guten Morgen, Frau Proff.
Guten Morgen, Herr Himmelrath.
Und last but not least in dieser Runde Florian Becker. Er ist Geschäftsführer des Bauherrenschutzbunds und uns heute, glaube ich, aus Berlin zugeschaltet.
Guten Morgen, Herr Himmelrath. Hallo.
Guten Morgen. Herr Becker, wenn wir über solche Projekte reden, die über das, sagen wir mal, Tapezieren vielleicht eines Zimmers hinausgehen, schon ein bisschen größer sind, wo man Fachleute dazu holt, ab welchem Punkt würden Sie aus Sicht des Bauherrenschutzbunds sagen, da könnte man, da sollte man möglicherweise jemanden dazu holen, der sich mit dem Management solcher Projekte auskennt, eine Bauleitung gewissermaßen?
Ja, also eine Bauleitung ist immer noch ein bisschen was anderes, aber...
Dann sagen Sie uns direkt, jemand, was es ist.
Ja, das ist tatsächlich jemand, der nachher bei komplexen, sehr komplexen Bauvorhaben weniger die Beratung übernimmt, sondern die Schnittstellenkoordination natürlich auch ein Stück weit auf die Ausführung achtet, aber... Bei, ich sag mal, alles, was über Schönheitsreparaturen hinausgeht, wo man wirklich in die Bausubstanz eingreift, neue Heizungsanlage, vielleicht was an der Fassade macht am Dach, da lohnt es sich schon, kompetent beraten zu lassen. Denn man muss immer bedenken, dass es vielleicht, um das ganze Komplexe zu verstehen, nicht immer das einzelne Gewerk ausschlaggebende ist, also dass ich mich nicht nur an den Dachdecker wende oder nur an den Heizungsbauer, sondern vielleicht gerade Richtung energetische Modernisierung mir das Ganze dann angucke und da einen Experten frage.
Und ein solcher Experte, eine solche Expertin, Frau Proff, ist dann wahrscheinlich eine Architektin oder kann das auch ein anderer Beruf sein?
Es kann auch ein Bauingenieur sein, also ich würde das jetzt nicht auf Architekten beschränken. Aber es sollte halt jemand sein, der generalistisch unterwegs ist, wie das eben schon der Herr Becker gesagt hat, dass nicht nur ein einzelnes Gewerk betrachtet wird, sondern wenn, bevor man eine Maßnahme beginnt, man im Prinzip mal das Gebäude komplett checkt und guckt, wo sind die Schwachstellen und was ist notwendigerweise zu tun und wie kann es ineinander greifen, dass man nicht zum Beispiel Fenster austauscht, ohne dass man Blendrahmen verbreitert, um hinterher festzustellen, Mist, wir hätten auch ganz gut die Fensterleibung für die Dämmung schon vorbereiten können, das ist jetzt zu spät. Also sowas alles muss ein Experte im Prinzip mit im Blick haben.
Wie finde ich einen solchen Experten, eine solche Expertin? Also wen spreche ich da an? Wo suche ich danach?
Die Architektenkammern und Ingenieurkammern führen Listen ihrer Mitglieder. Da kann man gucken, wer so bei sich im Umfeld angesiedelt ist. Meine Erfahrung ist aber, und das sage ich auch immer wieder Leuten, die mich fragen, welchen Architekten sie nehmen sollen. Sie sollen sich umhören im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, mit wem jemand sehr zufrieden war und sich an den wenden. Es ist wie bei Ärzten und Anwälten auch, über diesen Zufriedenheitsfaktor findet man in der Regel am besten denjenigen, der zu einem passt.
Jetzt ist es natürlich so, wenn alles gut läuft, dann brauchen wir eigentlich diese Sendung nicht. Aber es gibt natürlich manchmal Reibungspunkte, Reibungsflächen zwischen den Beteiligten. Das kann der Bauherr, die Bauherrin sein. Das kann natürlich auch an den einzelnen Handwerkerinnen und Handwerkern liegen. Frau Breller, ich hatte gesagt, Sie sind Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht, beschäftigen sich mit solchen Bau- und Renovierungsprojekten natürlich auch. Was sind da im Grunde die häufigsten Streitpunkte, die bei Ihnen auftauchen?
Also meistens ist es so, dass die Bauherren Leistungen beauftragt haben, die dann nicht zu ihrer Zufriedenheit ausgeführt wurden und dann sich die Frage stellt, wie komme ich jetzt zu meinem Recht? Welche Rechte habe ich?
Können Sie das mal ein bisschen genauer beschreiben, wenn Sie sagen Bauleistungen, die nicht zur Zufriedenheit ausgeführt werden? Was ist, kann das beispielsweise sein?
Wie meine Vorrednerin schon sagte, haben wir gerne auch zum Beispiel Fenster. Ich beauftrage den Austausch von Fenstern, beauftrage einen entsprechenden Handwerker. Die Fenster werden eingebaut und nachher stellt sich heraus, dass zum Beispiel die entsprechend gewünschten Schallschutzmaßnahmen nicht durchgeführt wurden und das Fenster dann nicht funktionstüchtig ist, so wie der Bauherr es gewünscht hat. Andere Sachen haben wir immer, dass die Vorstellungen des Bauherrn und des Handwerkers einfach voneinander abweichen, vielleicht weil die eine oder die andere Seite nicht ausführlich kommuniziert hat, was genau gewünscht ist. Manchmal ist es aber auch so, dass schlicht und ergreifend nicht das geliefert und eingebaut wird, was Stand der Technik ist und den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
Da höre ich jetzt schon heraus, Herr Becker, dass die Kommunikation zwischen demjenigen, der beauftragt und denjenigen, die das ausführen, dass die so ein ganz wichtiger Knackpunkt ist, und zwar ziemlich früh im Laufe eines solchen Projekts, oder?
Von Beginn an im Grunde. Und hier haben wir häufig ein Gefälle. Also wir haben den Fachmann, wir haben den ausführende Baufirma, den Handwerker und wir haben den Bauleihen. Und da ist es aus unserer Sicht neben den Architekten und Ingenieur gegebenenfalls auch sinnvoll, einen Bauherrnberater hinzuzuziehen, der zwischen den beiden auch vermitteln kann, der das die laienhafte Vorstellung, sage ich mal, in das Fachliche übersetzt. Und das ist aus unserer Erfahrung auch ganz wichtig, genau das, was vorhin Frau Breller beschrieben hat, dass man im Vorhinein auch mit dem Handwerker, gerade bei größeren Maßnahmen, auch schriftlich fixiert, dass sich beide wirklich einig sind, was soll entstehen, was ist das Ziel, und Material, Ausführung, Zeit, auch Ausführungszeit vor allen Dingen ganz wichtig, solche Dinge alles festlegt, dass das wirklich mal fixiert ist und man sich am Ende in die Augen gucken kann und sagen kann, okay, beide Seiten haben verstanden, was sie leisten können und was geleistet werden soll.
Sie haben gerade den Begriff des Bauherrenberaters so fallen lassen. Was ist das genau? Was macht derjenige und vor allem, wo finde ich den?
Wie bei uns und anderen Vereinen, Verbraucherschutzorganisationen gibt es den Bauherrenberater, die... Ja, man muss schon genau gucken, das ist kein geschützter Begriff, welche Qualifikation derjenige hat. Also beim Bauherrenschutzbund sind das alles Architekten und Ingenieure, genauso wie Frau Prof gerade sagte. Er sieht sich aber nicht als Planer, sondern er ist sozusagen an der Seite des Bauherrn und unterstützt ihn, berät ihn und kann später nachher auch bei der Bauausführung die Ausführung kontrollieren, Qualitätskontrolle durchführen und ist quasi ein Experte an der Seite des Bauherrn.
Was kostet das? Können Sie das an einem Beispiel mal beschreiben?
Das vom Umfang her ist das natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber bei uns liegt eine Honorarstunde bei 105 Euro brutto die Stunde bundesweit. Wenn man jetzt, ich sag mal, eine Einzelmaßnahme sich dazu beraten lässt mit einer Qualitätskontrolle vor Ort, dann wird man wahrscheinlich bei 200-300 Euro landen, wenn man jetzt zum Beispiel im Dachbereich eine größere Maßnahme mit Dämmung vornimmt. Das geht aber auch bis dahin, dass man bei großen Umbaumaßnahmen, eine komplette energetische Modernisierung eines Hauses, dann wirklich auch mehrere Bauabschnitte begleiten lässt. Das ist aber immer entsprechend auch, wie der Bedarf ist, weil man darf ja nicht vergessen, wenn es gut mit dem Architekten läuft, dann übernimmt der Architekt oder die Architektin ja auch Bauüberwachungsaufgaben und dann kann das für die Qualitätskontrolle völlig ausreichen.
Wollte ich gerade fragen, Frau Prof, als wie viel Misstrauen empfinden Sie das, wenn ein Bauherr ankommt und sagt, ich habe noch so einen Bauherrnberater dabei?
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen mit den Hufen gescharrt und hätte
ich hörte
jetzt
das schon.
Mich auch zu Wort gemeldet dazu. Also mich hat das ein bisschen verwöhnt, was der Bäcker zum Schluss gesagt hat, wenn es gut läuft mit dem Architekten. Also der Architekt ist nicht nur Planer für schöne Bildchen, sondern er ist in der Regel Sachwalter des Bauherren und ist genau diese Schnittstelle zwischen Bauherr und Handwerk bei der Bauleitung. Da geht es zum einen darum, die Interessen des Bauherrn natürlich zu vertreten, aber das sind ja nicht nur Zeit und Kosten, sondern es ist auch bauliche Qualität, dass es fachlich richtig ausgeführt worden ist. Also, dass man da auf der sicheren Seite ist. Da mag es unterschiedliche Qualitäten geben, so wie das in jedem Beruf ist. Der eine ist besser, der andere ist schlechter da drin. Insofern habe ich am Anfang das gesagt, wer durch gute Ergebnisse geglänzt hat in der Bekanntenschaft, in der Nachbarschaft, der hat da vielleicht dann schon einen Vertrauensbonus. Aber generell bei größeren Maßnahmen sollte man auf jeden Fall jemanden mit dazu nehmen. Denn es kommt ja auch eins hinzu, der Bauherr ist in der Regel Bauleihe. Das ist ja nichts Verwerfliches, sondern das ist so, der kann nicht wissen, was er braucht. Das ist wie wenn ich in eine Klinik gehen würde und sagen würde, ich möchte mich operieren lassen, ich brauche da am Herzen zwei Bypässe. Ohne zu wissen, ob es richtig ist oder nicht. Also sobald es etwas anspruchsvoller wird, muss jemand, der es studiert hat, der Sachkenntnis hat, auf jeden Fall zwischengeschaltet werden.
Wenn Sie
vielleicht darf ich da noch ganz kurz
gerne,
ergänzen.
Ja.
Also da stimme ich Frau Prof absolut zu. Es ist leider, stellen wir in der Praxis allerdings leider fest, dass der eine oder andere sich die Planung auch mit einem Architekten oder Ingenieur sparen will. Gerade bei für vermeintlich überschaubaren Maßnahmen, wie ein Fensteraustausch im ganzen Haus. Oder auch in anderen Bereichen, wo auch dann Planung und erst recht Fachplanung versucht wird einzusparen. Und dann beauftragt man jemanden und dann fehlt halt dieser, ob es jetzt Bauherrnberater oder Architekt oder Ingenieur ist, der fehlt dann. Und dann gibt es halt die Probleme, weil im Grunde dann ja nach auf Sicht gefahren wird und dann manchmal nicht richtig hingeguckt wird, muss man sagen. Und es ist halt ganz wichtig, dass sie den die Leute, die Immobilienbesitzer, die was machen wollen, sich dessen bewusst sind, dass es wichtig ist, das Geld auch für die Planung auszugeben. Das ist ganz wesentlich für den Erfolg am Ende einer umfangreicheren Baumaßnahme.
Wir haben im Vorfeld der Sendung schon mal mit einem Hausbesitzer gesprochen aus der Nähe von Köln, der uns ganz unterschiedliche Erfahrungen geschildert hat.
Ich wohne in der Nähe von Köln in einem Eigenheim, das wir uns vor 12 Jahren zugelegt haben. Ein altes Haus, Baujahr 1934. Also immer mal wieder Reparatur- und renovierbedürftig. Es reißt irgendwie nicht ab, aber vieles habe ich selber gemacht, aber vieles mussten wir eben auch von Handwerkern machen lassen. Also wir hatten ein Riesenpech mit einem Dachdeckerbetrieb, ein alteingesessenes Unternehmen, seit 1901 in dieser Branche tätig. Man sollte wir dachten erst, die werden schon vernünftige Arbeit abliefern. Die haben wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und wir haben Gott sei Dank einen Teil des Geldes wiederbekommen und haben dann einen anderen Dachdecker beauftragt. Es hat uns dann im Endeffekt 15.000 Euro noch mehr gekostet.
Das ist also eine schlechte Erfahrung, die der Hausbesitzer gemacht hat. Aber bei einem anderen Projekt, da war es dann viel besser.
Dann haben wir über einen anderen Nachbarn wiederum einen Maler, der bei uns in der Straße 4 Häuser weiter eine Fassade gestrichen hat. Und das sah perfekt aus. Und wir haben ihn angesprochen und der hat gesagt, ja klar, mache ich Ihnen auch dieses Jahr. Hat er auch gemacht. Das dauerte knapp 2 Wochen. Der hatte sein eigenes Baugerüst, der hat das perfekt gemacht. Der hat eine gute Vorarbeit, gut grundiert, schadhafte Stellen ausgebessert. Perfekt. Wir haben Glück gehabt. Mit dem haben wir wirklich ein Riesenglück gehabt.
Das ist also der Punkt, den wir eben auch schon angesprochen hatten. Aus Erfahrung der anderen lernen und die Erfahrung der anderen nutzen. Und letztlich sagt der Hausbesitzer, mit dem wir gesprochen haben, ja, es gibt schon Punkte, an denen sollte man sich wirklich Rat holen. Das hat er aus seinen verschiedenen Renovierungsprojekten gelernt.
Also zumindest bei der Dachsanierung hätten wir einen Bauleiter gebraucht. Einer, der vom Fach ist, der sich auskennt, einen Architekten beispielsweise. Hätte uns dann vielleicht auch nochmal ein paar tausend Euro gekostet, aber im Endeffekt hätten wir uns damit viel besser gestanden, weil der sie, diese Handwerker, überwacht hätte. Ich als Hausbesitzer bin ja fachfremd. Ich weiß ja gar nicht so richtig, ist das richtig oder ist das falsch, was die Handwerker da gemacht haben. Also hätte man besser gemacht, das stimmt.
Soweit die Erfahrungen, die wir eingeholt haben. Frau Brähler, wenn man sowas hört, Streit um Ausführungen und so etwas, dann wäre das ja eine Option, wo man an irgendeinem Punkt oder vielleicht nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit, dass man an irgendeinem Punkt einen Anwalt, eine Anwältin dazu holt. Ab wann würden Sie denn sagen, sollte man vielleicht auch schon beratend jemand juristisch Firmes dazu holen?
Ich denke, es ist nicht notwendig, vor Ausführungen von kleineren Malerarbeiten juristischen Rat einzuholen. Allerdings bei größeren Baumaßnahmen, da denke ich, bei einer größeren Dachsanierung oder wenn es um mehrere Gewerke geht und die Verträge vielleicht sich kompliziert gestalten, könnte man auch schon im Vorfeld einen Kollegen oder eine Kollegin beauftragen, damit einfach klar wird, zu welchen Konditionen wird hier gearbeitet. Es stellt sich natürlich die Frage, deshalb wollte ich hier auch meinen Vorrednern in vollem Umfang zustimmen, wenn Sie einen Bauberater dabei haben, sei es ein Architekt oder eben ein Bauberater von den entsprechenden Vereinigungen, dann würde ich erst dann den Anwalt einschalten, wenn Sie merken, Sie kommen nicht mehr weiter. Also das normale Prozedere, das ist wahrscheinlich auch bekannt, ist, wenn Mängel festgestellt werden und gerade bei größeren Baumaßnahmen können die ja auch schon ganz zu Beginn sich herausstellen und da sollte man auch unmittelbar dann tätig werden, damit eben nicht durch den ursprünglichen Mangel sich der Mangel durch die ganze Baumaßnahme vorzieht, dass dann eben der Handwerker erst einmal zur Mängelbeseitigung aufgefordert wird unter Fristsetzung. Und wenn das dann nicht klappt, dann spätestens dann sollte ein Kollege oder eine Kollegin eingeschaltet werden, die dann umfassend beraten kann, welche Möglichkeiten es gibt, hier zu seinem Recht zu kommen.
Wir haben eben, Herr Brähler, Herr Becker, darüber gesprochen, dass die Planung ein wichtiger Punkt ist, an der man nicht sparen sollte. Ganz, ganz wichtig. Wie viel Zeit muss ich denn an Vorlauf, an Planungsvorlauf möglicherweise einplanen?
Ich glaube, da ist Frau Prof als Architektin
Frau Prof, genau,
die bessere richtig. Ansprechpartnerin.
Das hängt so ein bisschen von dem Umfang ab. Wenn die Planung sich so weit ausdehnt, dass man Anbau macht, Ergänzungsbauten, dann hängt man zum Beispiel in der Erfordernis, eine Baugenehmigung einzuholen. Dann sind wir auch an Genehmigungszeiträume gebunden. Das kann dann schon mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr dauern, bis auch eine Baugenehmigung vorliegt. Wenn das nicht der Fall ist, müssen trotzdem ja erstmal die Planungsgrundlagen geschaffen werden, es müssen Details erarbeitet werden. Da würde ich jetzt mal sagen, je sorgfältiger das ist, desto kostengenauer kann hinterher auch angeboten werden. Das ist für die Bauherren in der Regel ein großer Vorteil. Das heißt, diese Planung sollte sorgfältig erfolgen. Je nach Umfang kann das 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen sein für eine Werkplanung. Das hängt jetzt tatsächlich davon ab, wie umfangreich die Maßnahme ist. Dann muss ausgeschrieben werden, wenn ein Architekt oder Bauingenieur das macht, dann macht er eine Ausschreibung. Das heißt, die ganzen Maßnahmen werden beschrieben in einzelnen Positionen und Firmen werden aufgefordert, auf diese Positionen bezogen ihr Angebot zu machen, dann sind die Angebote vergleichbar. Man bekommt hinterher einen Preisspiegel und sieht bei jeder Position, welche Firma hat das für wie viel Geld angeboten. Wenn Sie einzelne Firmen einfach fragen und machen Sie mir mal ein Angebot, dann haben Sie unter Umständen Angebote, die nicht miteinander vergleichbar sind und Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Das ist ein großer Vorteil, diese Ausschreibungen zu machen. Die dauern natürlich auch ihre Zeit, bis dann die Firmen angeboten haben. Würde ich auch mal schätzen, dass da 4 Wochen, 6 Wochen ins Land gehen. Aber je sorgfältiger sowas gemacht ist, umso genauer sind ja auch die Preise.
Es geht darum, das eigene Haus, die eigene Immobilie zu verschönern, zu renovieren, auszubauen, vielleicht auch neu zu bauen und wie man dann dieses Riesenprojekt, das es ja werden kann, im Blick behält und auch die Kosten im Blick behält. Rufen Sie uns gerne an. Willkommen zurück zum Marktplatz mit Armin Himmelrath am Mikrofon, mit Susanne Brähler, Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht in Remscheid, mit Friederike Proff, Architektin im Düsseldorfer Büro Architekturteam und mit Florian Becker, Geschäftsführer des Bauherrenschutzbunds. Und Theo Müller hat diese Nummer gewählt und Erfahrungen gesammelt. Herr Müller.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Himmelrath.
Guten Morgen.
Es freut mich, in der Runde zu sein. Zu unserer Situation, wir sind selbst, die sind ja Eigentümer eines reinen Mittelhauses im Taunus mit sehr viel Renovierungsstaub. Das Haus kommt aus den 60ern und wir haben leider auch schon Geld in den Sand gesetzt. Wir haben mit einem Architekten zusammengearbeitet und fühlen uns dann leider etwas fehlberaten. Ganz konkret sind wir zu schnell in die Phase des Bauantrags gegangen, wo wir, das hat sich im Nachhinein herausgestellt, schon besser mit möglichen Voranfragen gearbeitet hätten. Was uns geholfen hat, war später ein Gespräch mit der Kammer, die sehr viele wertvolle Informationen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Architekten mit uns geteilt haben. Und das ist mein Aufruf, das würde ich mir wünschen für die Bauherren, dass die Kammern viel mehr in den Vordergrund treten und den Bauherren helfen, erstmal aufzuklären mit Form von Checklisten, Online-Beratungen oder Projektleitfäden, bevor man dann ja mit den guten, aber auch dann natürlich kostspieligen Experten zusammenarbeitet.
Das bezieht sich jetzt, wenn ich das richtig verstehe, auf die Architektenkammer?
Das bezieht sich auf die Architektenkammer. In unserem Fall war das die Architektenkammer in Wiesbaden, die wirklich sehr viel Zeit sich genommen hat für uns und uns sehr viel beraten hat für die Zusammenarbeit mit dem Architekten.
Frau Prof, ist das ein guter Anlaufpartner, dass man zu der Kammer jeweils in der Region geht und sich da schon mal Tipps holt?
Auf jeden Fall. Ich kann das für die nordrhein-westfälische Architektenkammer sagen. Da gibt es Informationsbroschüren auch, wie so ein typischer Bauablauf ist, auf was der Bauherr sich einstellen kann, sollte. Das sind so Bauherren-Info-Kompakt, nennt sich das in Nordrhein-Westfalen. Sowas werden die anderen Länderkammern aber auch haben. Ob man jeweils ein komplettes Beratungsgespräch vorher braucht, weiß ich nicht. Das hängt natürlich von Fall zu Fall ab. Das, was ich eben gesagt habe, war mir ja wichtig, dass man sich über Bekannte, Nachbarschaft, jemanden sucht, mit dem die Leute zufrieden waren. Also wo der im Prinzip im Tun schon nachgewiesen hat, dass es mit ihm läuft. Und das unterstützend halte ich auf jeden Fall für einen richtigen Weg, ja.
Herr Müller, danke für die Anregung und danke für diesen Hinweis auf die Kammern. Wir haben das hier vermerkt und irgendwie auf die To-Do-Liste gesetzt. Ich würde noch mal einen halben Schritt zurückgehen, Herr Becker, wenn man so ein Projekt plant und irgendwo einsteigen will und eben fiel mal das Wort vom Kostenvoranschlag. Wie sieht denn so ein ordentlicher Kostenvoranschlag aus? Was muss da drin stehen?
Also wenn man das Projekt plant zum Anfang, da kann der Architekt oder auch ein Bauherrenberater erstmal überhaupt Kostenschätzung durchführen, damit man mal sieht, was letztendlich an finanzieller Belastung auf mich zukommt. Wie viel kann ich vielleicht insgesamt renovieren oder sanieren? Hier war ja jetzt bei dem Beispiel das Reihenhaus, da muss wohl sehr viel getan werden. Dann kann man vielleicht auch, wenn das finanzielle Budget das insgesamt gar nicht hergibt, vielleicht auch sinnvolle Einzelbauschritte sich überlegen, entsprechend der finanziellen Möglichkeiten. Und dann im Anschluss macht es quasi dann erst Sinn, einen konkreten Kostenvoranschlag einzuholen. Der momentan, natürlich sollte da eine Bindefrist drin stehen, konkrete Leistung aufgeführt sein, all sowas. Das ist nur momentan sehr, sehr schwierig. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Sie werden in vielen Regionen so schnell gar keinen Kostenanschlag von Handwerkern bekommen, weil die hoch ausgelastet sind. Viel nachgefragt werden. Und demzufolge dann auch es gar nicht so leicht ist, jemanden zu finden, der tatsächlich einem ein gutes Angebot erstellt, mit dem er wirklich was anfangen kann.
Das heißt, im Moment ist eine schlechte Zeit, um Renovierungs- oder Bauprojekte anzuschieben?
Also was den Fachkräftemangel angeht, wird sich das so schnell nicht lösen. Insofern ist es eher wichtig, dass die Bauherren nicht die Erwartungshaltung haben, dass sie, wenn sie sich jetzt im Dezember darum kümmern, dass es im Februar losgehen kann. Das ist vielleicht, wenn man selber sich nicht unter Zeitdruck setzt, sondern das Gesamtprojekt auf eine längere Zeit plant, dass man sich auch mehr Zeit nehmen kann, um dann tatsächlich ein Angebot zu bekommen oder auch einen Handwerker beauftragen kann, der einen überzeugt hat und nicht nur, weil er gerade Zeit hat, dann ist man auf jeden Fall da insgesamt etwas besser unterwegs. Aber man muss sich darauf einstellen, dass es tatsächlich momentan in manchen Fachbereichen, in manchen Gewerken Monate dauern kann, bis der Handwerker Zeit hat. Und es wird Wochen dauern, bis er auf eine Angebotsanfrage reagiert hat.
Ist das bei Architektinnen und Architekten ähnlich dramatisch, Frau Prof?
Ja, es ist tatsächlich so. Also andersrum gesagt, wer im Moment Zeit hat, spontan einen Auftrag anzunehmen, da sollte man schon sehr genau hingucken, warum derjenige nicht wie alle anderen unter Arbeitsüberlastung leidet. Das mag mal der Fall sein, weil ein Auftrag gerade weggebrochen ist, aber insgesamt wird im Moment wahnsinnig viel gebaut. Das wirkt sich auch auf die Baupreise aus. Ich komme ja aus Düsseldorf. In Düsseldorf sind die Preise in den letzten 2 Jahren in Summe 16% gestiegen. Das liegt an Materialpreisen, das wird der ein oder andere gehört haben. Holz ist extrem teuer geworden, Glas wird immer teurer, die technischen Gewerke werden immer teurer, weil die Nachfrage so groß ist und weil es auch Lieferengpässe gibt. Was mir nochmal wichtig ist an der Stelle, Zeit, Kosten, Qualität stehen in einem Verhältnis zueinander. Wer schnell bauen will und wer billig bauen will, der kann keine hohe Qualität kriegen. Das muss jedem bewusst sein. Und insofern ist es so wichtig, dass man am Anfang guckt, was ist tatsächlich notwendig. Wir machen es immer so, dass wir sagen, wir haben Must-Haves und wir haben Nice-to-Haves. In der Kostenschätzung werden die auch getrennt ausgewiesen. Und dann guckt man, wie groß ist das eigene Budget, was von den Nice-to-Haves können wir uns denn überhaupt noch leisten und wo machen wir Abstriche.
Ich gehe nochmal, Frau Breller, einen halben Schritt zurück. Wir hatten eben gehört, der Kostenvoranschlag, da steht dann was drin oder ein Angebot, da steht was drin. Jetzt reden wir über gestiegene Preise, zum Beispiel beim Material. Wie viel darf denn abgewichen werden von dem, was in so einem Kostenvoranschlag drinsteht? Wenn mir jetzt jemand sagt, ich baue dir neue Fenster ein, das kostet 5.000 Euro und dann sagt er plötzlich, nö, tut mir leid, Material war teurer, kostet jetzt doch 7.500.
Ja, spannende Frage. Grundsätzlich möchte ich hier nochmal festhalten, der Kostenvoranschlag ist erstmal unverbindlich. Das heißt, es wird erstmal reingeschrieben, was der Bauunternehmer schätzt, was die Sache kostet. Wenn es dann zum Auftrag kommt und es stellt sich dann heraus, dass es teurer wird, dann sagt die Rechtsprechung, also zwischen 10% und 20%, im Mittel 15% darf es dann mehr kosten. Immer aber nur dann, wenn der Bauunternehmer auch darauf hinweist, und zwar sofort in der Anfangsphase, dass aufgrund der Materialkosten zum Beispiel es erheblich teurer wird. Also es gibt eine Rechtsprechung dazu, wo sogar ein Bauherr ein Dach mit 25% mehr bezahlen musste, weil eigentlich von vornherein klar war, dass es erheblich teurer wird als ursprünglich angedacht.
Gut,
vielleicht hier noch ergänzen. Gerne. Ein bisschen unterscheiden muss man dann diejenigen, die eine Komplettmodernisierung von einer gebrauchten Immobilie machen. Also die kaufen sich ein Haus und machen eine Komplettmodernisierung. Weil hier ist es absolut wichtig, dass die Leute dann einen richtigen Bauvertrag, vielleicht haben sie auch, wenn sie Generalunternehmer haben, gibt es ja, es gibt Generalunternehmer, die man beauftragt für die Komplettmodernisierung des Hauses, die dann letztendlich alle Gewerke unter sich also mitbringen. Und in dem Fall ist es natürlich wichtig, dass man dann einen vernünftigen Bauvertrag abschließt, bei dem dann zum Beispiel auch eine Festpreisbindung mit vereinbart wird, sodass zumindest solange wie die Festpreisbindung vereinbart ist, es keine Preiserhöhung geben kann. Und dann ist natürlich sinnvoll, dass die Festpreisbindung von der Frist her auch so lange ist, wie absehbar das Bauvorhaben gehen soll. Aber dann hat man wenigstens ein bisschen Sicherheit, dass also gerade bei dieser Komplettsanierung, wo man ja wirklich Hunderttausende von Euro meistens noch mal investiert in die Immobilie. Da sollte man auf jeden Fall vorher auch einen Fachanwalt hinzuziehen bei der Vertragsgestaltung. Ja. Da gibt es viele, viele Fallstricke.
Guter Hinweis.
Darf ich da auch noch was zu ergänzen? Wenn man die Immobilie vorhat zu kaufen und schon absehbar ist, dass umfassend saniert werden muss, dann bitte Vorkauf einen Fachmann, Fachfrau einschalten, um diese Kosten zu schätzen, dass man nicht hinterher in der Gesamtfinanzierung eine Finanzierungslücke hat. Manchmal kauft man unter Umständen auch ein Groschengrab, was man so verhindern könnte.
Schnell und billig, das geht nicht. Das höre ich immer stärker raus bei dem, was Sie sagen. Und wir wechseln nach Grönitz zu Herrn Reetz. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Reetz, was hat Sie bewogen anzurufen?
Ja, die Praxis, die ich erlebe, oder in der Praxis, in der ich das alles erlebe, dieses gesamte umfassende Handwerk, das wir im Kleinen wie auch im Großen hinter uns haben. Ich bin jetzt mittlerweile Rentner, mein Sohn hat den Betrieb.
Sie sind selber Handwerker?
Ja. Ich habe einen Betrieb geführt, ne? Malermeister und Bodenbelege, auch im, wie gesagt, nicht nur im Kleinen, auch im Großen, also Renovierung im Großen Vier. Und die ursächlichen oder die Ursache vieler Streitigkeiten und Zerwürfnisse zwischen Kunden und Handwerker liegt tatsächlich darin, dass der Kunde zu sehr, ich habe es erlebt, auf den Preis achtet. Ja, und dann sagt, nee, das ist mir zu teuer, ohne das Angebot durchzulesen. Dann ist er auf der Suche nach einem günstigen Handwerker, und diese Grauzone dieser günstigen Handwerker, die ist einfach mittlerweile so groß geworden, dass viele gar nicht mehr den Überblick haben. Und dann sind natürlich die guten Architekten gefragt. Läuft auch nicht immer alles klar und gut, aber es bleibt dabei im Kern, wenn man einen souveränen, wie sagt man, mit einem guten Ruf ausgestatteten Handwerker hat und sich an den wendet, dann müsste eigentlich alles so halbwegs alles vernünftig laufen. Es wird alles zu kompliziert, wenn ein Zerwürfnis da ist. Nicht? Und dann kommen, wie Sie sagen, natürlich die, jetzt schaltet man noch einen Bauberater dazu. Nicht? Mhm. Das ist auch so ein, ich weiß das nicht, ein nicht zertifizierter, ein nicht eingegriffener oder eingekreister, eine eingekreiste Qualifikation, die der hat. Ich meine, dass das mit einem guten Architekten reichen müsste. Das gibt ja auch ein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Und wenn dann Preise oder sich im, in der Ausführung der Arbeiten etwas ergibt, dass der Kunde sagt, Mensch, das ist nicht so, wie wir das vereinbart haben, dann ist ein vernünftiges Gespräch immer die beste Lösung, dass man dem Kunden zuhört, der Kunde hört mir zu, und dann stellt man meistens fest, das ist tatsächlich ein Missverständnis, das auch im Kostenangebot übrigens nicht ausgeklammert werden kann. Nicht? Mhm. Also ist ein souveräner, gut dotierter Handwerker, der ja letztlich die Ausführung dort übernimmt und abwickelt, das ist der Kern des Ganzen, wenn man nur zwischen dem Kunden und dem Handwerker verhandelt und arbeitet. Und da sollte der Kunde sich tatsächlich überwinden oder sagen, es ist gutes Handwerk, was ja eben auch gesagt wurde, kostet nun mal Geld.
Wobei allein, dass es Geld kostet, ist noch kein Qualitätsmerkmal.
Nein, überhaupt nicht. Oh nein, das ist jetzt eine Konjunkturfrage, nicht? Dass Handwerker knapp sind, und dann greifen die Leute natürlich in die Goldkiste und des Kunden und sagen, mach mal auf die Schatulle, mal guck, was da drin ist. Das wird auch ausgecheckt oftmals, und ja, dann nehmen wir ein bisschen mehr jetzt.
Ja. Wie haben Sie Herr Reetz, wenn ich fragen darf, wie haben Sie denn Ihre Kunden hauptsächlich gefunden? War das über Werbemaßnahmen oder war das über Mund-zu-Mund-Propaganda oder Weiterempfehlungen? Wie lief das?
Ja. Wenn man einen Betrieb aufbaut, dann fängt man erst ja ganz klein an mit ganz kleinen Aufträgen, fährt etliche Kilometer weit. Und wenn man dann alles richtig gemacht hat, vergrößert sich dieser Kreis. Und dann ist die Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich ein Faustpfand. Das ist schon die Gewährleistung, ja, dass man dann einen großen Kundenkreis nachher hat. Ich habe später in meiner Selbstständigkeit dann zu 99%, kann man sagen, Kunden aus dem nahen Gebiet gehabt. Ich brauchte nicht mal viele Kilometer zu fahren. Auch ein Umweltaspekt, ja. Hm. Ich bin also sehr, sehr konzentriert hier nachher im Grömitz und im Umfeld Grömitz als Handwerker tätig gewesen. Habe auch Fehler gemacht und musste ich auch teuer bezahlen. Ich musste die teuer bezahlen, nicht der Kunde. Ich habe immer so agiert, dass der Kunde zufrieden bleibt und dass wir vor allem ein Gerichtsverfahren oder einen Rechtsanwalt gar nicht erst benötigen. Das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, wenn das so weit ist. Nicht? Und da im Vorfeld einen vernünftigen Blick für den Kunden zu haben, für die Herausforderungen, der man sich als Handwerker selber hingibt, diese Herausforderung. Wenn man das vernünftig abschätzen kann durch Erfahrung, kann eigentlich nichts mehr passieren. Ich habe das so erlebt.
Ja, Herr Reetz, mit diesen Kleinschlenkern. Ja, ich danke Ihnen sehr für diese Perspektive und den Blick des Handwerkers und für diese Erfahrung und dass Sie uns das geschildert haben. Und wir gehen weiter von Grömitz nach Berlin zu Frau Valentin. Guten Tag.
Hallo, einen schönen guten Tag. Verstehen Sie mich?
Hören Sie aber mich? Sehr ja. gut, ja klar.
Gut, wunderbar. ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass also ich bin im Außendienst tätig für ein größeres deutsches Unternehmen aus der Heizungsbranche und mache da das Thema erneuerbare Energien und Systemtechnik und bin deswegen natürlich mit sehr, sehr vielen Handwerksbetrieben in Kontakt, auch öfter mal mit Endkunden, auch gerne mal mit Endkunden, bei denen eben die Anlagen dann nicht so laufen, wie sie sollen. Was eben oft gar nicht unbedingt die Schuld des Handwerkers ist, sondern das liegt ganz oft dann schon im Vorgang in der Planung, die nicht erfolgt ist, weil viele Kunden sich einfach die Planung mittlerweile sparen, entweder das Ingenieurbüro sparen für Haustechnik oder eben auch das Architekturbüro, weil sie sich dann im Internet informiert haben und denken, sie können da eben dass diese ganze Leistung selber auch durchführen. Ne? Und nach meiner Erfahrung nach wird es für den Kunden grundsätzlich immer teurer im Nachgang, ja, bis diese Fehler, die er dann eben gemacht hat, ausgemerzt werden. Und nicht zuletzt verzichtet er ganz oft dadurch aus Versehen auf Förderungen. Ja. Und das ist auch noch ein ganz wesentlicher Punkt, dass wenn ich auf einen Planer und einen Berater verzichte, dass ich dann eben die ganzen Fördermaßnahmen überhaupt nicht mitnehme, die mir der Staat heute bereitstellt.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, Frau Prof. Fördermaßnahmen, die mit reingehören, was Frau Valentin gerade angesprochen hat. An welcher Stelle der Beratung oder der Planung kommt sowas vor?
Also eigentlich relativ zu Anfang, wenn wir uns das Gebäude angucken und sagen, was gemacht werden muss, nachdem wir mal den Zustand festgestellt haben und sehen, boah, das ist wie eben in dem Beispiel aus den 30er Jahren und da ist vielleicht mal in den 70er Jahren ein bisschen was an Dämmung draufgekommen, aber sonst nicht passiert, dann würde man ja eine umfassende Gebäudedämmung, also Hüllsanierung machen. Und dann ist man sofort an dem Punkt zu sagen, was können wir über die KfW-Fördermittel da an Fördermittel kriegen. Das geht um Einbruchschutz, bei Abbau von Barrieren. Also da gibt es ja diverse Fördermittel. Es gibt in Nordrhein-Westfalen noch andere Fördertöpfe. Es gibt auf kommunaler Ebene Fördertöpfe. Und wenn also das erste Maßnahmenpaket steht und wir die Kostenschätzung machen, dann gucken wir auch, was von den Maßnahmen könnte gefördert werden.
Frau Valentin, an welcher Stelle würden Sie sich denn mehr Kontakt wünschen? Das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, möglicherweise zu den Planenden, zur Architektin oder zum Architekten, die da beauftragt sind.
Ja, dadurch, dass es ja mittlerweile gerade auch in der Anlagentechnik um ganze Systeme geht, müssten wir im Endeffekt auch schon die Chance haben, ganz früh bereits mit dem Architekten und dem Planungsbüro in Kontakt zu treten, um so eine Systemtechnik, die ja doch sehr komplex werden kann, dann auch umfänglich zu beraten und auszustatten. Und das ist eben was, wo ich immer wieder merke, dass das passiert einfach in der Praxis nicht. Ne? Dass da wird dieses Thema einfach viel zu spät gespielt und dann ist man eigentlich mehr dabei, Systemtechnik zu retten, als wirklich dann eine sinnvolle Gebäudeinstallation zu machen. Also da muss man tatsächlich schon ganz, ganz früh mit ins Boot. Und und wenn das eben von einem Bauherrn alles so selber koordiniert wird, dann passiert das eben nicht. Ja, und dann versucht man im Nachgang dann eben das Beste draus zu machen und das ist aber meistens eben nicht das Optimum.
Das klingt so ein bisschen so, Herr Becker, als müsste man am Anfang eines solchen Vorhabens erstmal so eine Fachkonferenz einberufen.
Also ich muss erstmal eine Lanze für die Verbraucher brechen. Das alles auf die Verbraucher abzuschieben und die Handwerker sind alle super und also die Mehrzahl ist es auch, ja. Nur es ist für Verbraucher wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, abschätzen zu können, ob er dann tatsächlich der richtige Fachmann dafür ist. Also wir haben es ja gerade von Herrn Reetz gehört, seine kulante Vorgehensweise, das ist aus unserer Erfahrung leider jetzt nicht unbedingt bei jedem so gegeben.
Ja, na gut, Sie sind auch dafür gegründet, für die Fälle, wo es nicht klappt. Ne? Das muss man auch sagen.
Genau, aber es ist also, die Fachplanung, hatte ich auch zum Anfang gesagt, ist wichtig, aber es ist halt auch wichtig, dass man tatsächlich die Ausführung sich anguckt. Wir machen regelmäßig Studien und gerade auch jetzt im Hinblick auf Wärmeerzeuger, Wärmepumpen, da sieht man halt, dass ein Drittel auf mangelnde Planung zurückzuführen ist, aber über die Hälfte auf die mangelnde Ausführung und es dann die Ausführungsprobleme gibt, um was Verbraucher sich heute wenig vorstellen können. Eine Gastherme macht es warm. Ja, die verbraucht dann mehr Gas. Also eine Flamme kriegt das Wasser immer irgendwie warm und dann wird es im Haus auch mal irgendwie warm. Im schlimmsten Falle eben mit mehr Energie. Bei der modernen Technik wie Wärmepumpen sieht das ein bisschen anders aus. Die sind sehr komplexe Anlagen tatsächlich. Und wenn da kleine Ausführungsfehler können da schon dazu führen, dass ich eben es nicht mehr richtig warm bekomme. Und insofern ist bei solchen sensiblen Bauteilen zum einen wichtig, dass man wirklich Fachleute da hat. Es ist schon eine recht anspruchsvolle Ausführung. Und auf der anderen Seite, das sollten eigentlich die Fachfirmen auch begrüßen, nochmal jemanden haben, der drauf guckt. Das ist für Sie eine Qualitätskontrolle. Es ist für den Bauherrn gut, dass er weiß, dass nachher am Ende alles läuft. Und wenn man bei der Ausführung schon mal drauf guckt, kann man die meisten Mängel ja auch verhältnismäßig problemlos abstellen, ohne dass nachher großaufwendige Reparaturen notwendig werden.
Frau Valentin, ich danke Ihnen für den Anruf und für diesen Hinweis. Und wir bleiben sozusagen im Energiebereich, wenn ich das richtig sehe, und gehen zu Frau Kreuz nach Freiburg.
Ja, hallo.
Guten Tag. Morgen.
Guten Tag. Hört man mich
gut? Ja, sehr gut.
Sehr gut. Genau, Carolina Kreuz aus Freiburg im Breisgau. Und ich bin gelernte Anlagemechanikerin, also ehemals Gas-Wasser. Habe mich dann fortgebildet zur Energieberaterin. Und mein Schwerpunkt liegt schon in der Anlagentechnik. Und auch was gerade gesagt wurde zum Thema Wärmepumpen, sehe ich auch so, muss ich sagen. Da muss man auf ein, zwei Dinge achten und dann laufen die auch im Altbau sehr gut, auch mit Heizkörpern. Also nicht nur mit Fußbodenheizung, sondern auch mit Heizkörpern kann man das gut darstellen. Man kann es davor berechnen, mit einer Heizlastberechnung, mit einem hydraulischen Abgleich und kann sich dann schon vorstellen, was die dann verbrauchen wird.
Welcher ist denn der größte Fehler, der dringendste Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte aus Ihrer Sicht?
Ich finde, für mich ist der größte Fehler, tatsächlich einen Trinkwasserspeicher einzubauen. Thema Legionellen und halt diese ständige Aufheizverluste auf diese 60 Grad, die ich benötige. Und ich finde, da kann man einfach gut gegensteuern mit einem Pufferspeicher, mit Frischwassersystem oder Station. Und das wird halt leider immer noch so eingebaut. Und ich denke, da ist einfach kein Mehrwert geschaffen.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Wir steuern hier schon relativ zügig auf die Nachrichten zu, Frau Kreuz. Deshalb danke für diese Anregung, für diesen Hinweis, der natürlich sehr tief in ein einzelnes Projekt schon reingeht. Und wenn wir über Trinkwasserspeicher oder Pufferspeicher reden, Frau Prof, ganz kurz noch vor den Nachrichten, wie stark ist denn sozusagen der Trend, dass auch Architektinnen und Architekten sich fortbilden an dieser Stelle, dass neue Technologien in die Planung mit eingebaut werden?
Der ist extrem aktuell und in Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel eine Fortbildungsverpflichtung für Architektinnen, Architekten, aber auch für Ingenieure, sodass wir up-to-date bleiben. Es gibt natürlich nicht nur die Haustechnik, sondern auch andere Bereiche. Mhm. Aber da müssen wir gucken, dass wir uns fortbilden, aber auch wissen, wann unser eigenes Wissen, zum Beispiel bei einer Heizlastberechnung, wäre ich persönlich raus. Dann muss ich beraten, dass das jemand tut, der es kann.
Das sagen Sie aber also, dem Kunden dann auch und sagen, nee, Himmelrad, genau, kriege ich nicht hin. Ich hole aber eine Kollegin dazu, die macht genau das.
Genau, genau. Denn es hat ja keinen Zweck, wenn ich versuche, irgendwas zu machen, wo ich nicht kompetent drin bin. Das ist aber bei uns Architekten die Beratungspflicht, die dazu gehört. Wir müssen sagen, wann ein Sonderfachmann eingeschaltet werden muss.
Wir reden hier im Marktplatz über die Riesenprojekte, so sieht es jetzt gerade fast aus, die sich beim Renovieren und Bauen auftun und wie man die gut handelt und in den Griff bekommt. Und Sie können gerne mitreden. Nach den Nachrichten geht's weiter. Wir reden heute über das, was ImmobilienbesitzerInnen manchmal erleben, wenn sie renovieren, wenn sie bauen. Sie müssen riesige Projekte managen und wie das gut laufen kann, wie man das gut hinbekommt, solche Maßnahmen. Das ist unser Thema heute. Als Fachleute dabei sind Susanne Brähler, Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht aus Remscheid, Friederike Proff, Architektin aus Düsseldorf und gleichzeitig aktiv im Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure, und Florian Becker, Geschäftsführer des Bauherrenschutzbunds. Ins Studio ist jetzt mein Kollege Thomas Meinert gekommen, der in der vergangenen Stunde schon so ein bisschen drauf geschaut hat auf all die Fragen und Mails, die reingekommen sind, die wir bisher nicht in die Sendung durchstellen konnten. Ein bisschen versucht hat, einen Überblick zu bekommen, was sind die großen, die häufig genannten Themen, die Sie als Hörerinnen und Hörer interessieren. Und es sind auch sehr konkrete Fragen dabei, Herr Meinert.
Ja, und es sind vor allen Dingen auch die Fragen, die im Vorfeld entstehen, bevor man überhaupt anfängt. So möchte ein Hörer aus Zwickau einen großen Kuhstall umbauen. Er hat aber festgestellt, die Fundamente, na, das ist vielleicht alles nicht so toll. Und er fragt deshalb, Frau Prof, wie ist das denn, wenn ich dem Architekten jetzt schildere, das und das will ich machen, das und das könnte als Problem auftauchen, kann mir der Architekt dann einen Kostenvoranschlag für seine, also für die Architektenleistung machen und muss er sich daran halten, damit ich dann erstmal weiß, wie teuer wird der erste Schritt, bevor ich den zweiten in Auftrag gebe?
Wir Architekten unterliegen ja der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Jetzt ist so eine Erstberatung und der erste Schritt immer schwierig, über die Honorarordnung zu fassen, weil wir dafür eigentlich Bezugskosten brauchen. Darum ist die Empfehlung zu sagen, sowas macht man erstmal über einen Stundenaufwand. Dann, also wir im Büro machen das so, dass wir aufgrund der Aufgabe schätzen, was wir meinen, wie viele Stunden wir brauchen, um mal so ein Grundkonzept zu haben und über Kosten und Möglichkeiten zu reden. Und da machen wir dann Stundenvereinbarung drüber, sodass der Bauherr Kostensicherheit, was dieses Vorplanungshonorar angeht, hat.
Wie hoch ist dieser Stundensatz?
Also wir haben einen Stundensatz von 90 Euro. Das muss jeder für sich selbst kalkulieren, was er meint, da brauchen zu müssen, um vernünftig arbeiten zu können. Netto. Kommt natürlich die Mehrwertsteuer noch drauf.
Das ist zumindest schon mal eine Orientierung und wir haben eine weitere Anruferin. Frau Intren hat sich gemeldet aus Bottrop. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ist ein bisschen leise. Ich muss jetzt ganz schön zuhören. Christel Infin aus Bottrop. Ich bin handwerklich begabt, indem ich Schneiderin war und mein Mann der Schlosser und diese ganze Dings, wir haben ein Haus gebaut. Ich war immer der Lehrling und der Handlanger. Mhm. Und darum weiß ich etwas. Sonst könnte ich mich da gar nicht mit befassen. Und ich habe jetzt, wir haben das Haus damals, die zwei Familien, 62 gekauft, über 20 Jahre zusammengearbeitet und dann ist mein Mann 85 verstorben. Dann habe ich mich bemüht, das Haus zu erhalten, alles machen. Und dann habe ich so viel Erfahrungen gemacht. Ich habe nachher für meinen Sohn noch eine Eigentumswohnung gekauft, einen Neubau. Also ich bin eigentlich traurig, aber es wird sich nichts ändern. Wir Frauen ist schon mal Erste, dass wir ja keine Ahnung haben. Aber ich hatte Ahnung. Ich konnte Baupläne lesen. Ich konnte Straßenpläne lesen. Und ich musste mich dann immer durchsetzen, aber ich habe das immer ganz geschickt gemacht, nicht böse. Und ich muss sagen, in all den 30 Jahren, ich habe alles aufgeschrieben, weil ich das so spannend fand, was die mit mir angestellt haben, ist sagenhaft. Aber ich habe auch wunderbare Handwerker gehabt, die wunderbar gearbeitet haben. Das waren allerdings nur 4, 5, aber im Laufe der Jahre, ich habe ein neues Dach, ich habe 2-mal die Heizung neu, ich habe 2 neue Bäder einbauen lassen. Ich kann Ihnen sagen, aber ich muss eins sagen, wenn ich das beanstandet habe, was ich nicht richtig fand, es hat keiner mir gut zugesprochen, aber es hat auch keiner eine Antwort gegeben. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, seitdem ich jetzt mit 85 habe ich angefangen, das aufzuschreiben. Die haben mich nie angesprochen, aber die haben das gemacht, was ich richtig fand. Und ich habe auch oft gesagt, würden Sie in Ihrem eigenen Haus, in Ihrer eigenen Wohnung auch so arbeiten? Und dann hatte ich sie immer auf meiner Seite, die Handwerker.
Das heißt aber, Frau Inzen, Sie haben diese ganzen Projekte immer selbst gemanagt? Sie haben sich keine Hilfe dazu geholt?
Alles selbst. Außer die Eigentumswohnung für meinen Sohn. Das war ein Neubau in einem 6-Familienhaus. Da hatte ich natürlich Rabatz und Remi-Demi spannend mit der Maklerin, mit den Architekten. Aber ich war da, ich bin auch da, ich habe mir es eingefallen, ich kann das nicht übertragen auf andere Frauen. Man muss eine Neigung dazu haben, dieses zu machen.
Da haben wir zumindest in dieser Sendung mit Frau Prof und Frau Brähler ja einen hohen Frauenanteil. Insofern ist das tatsächlich ein guter Punkt. Danke für diesen Anruf, Frau Inzen, und danke für diese Schilderungen aus Ihren Erfahrungen und aus Ihrem Leben. Und Thomas Meinert, glaube ich, das dockt ganz gut an weitere Fragen an, die
ja,
wir haben.
Ja, weil es gibt ja Eigentümergemeinschaften. Da ist ja nicht einer Eigentümer, sondern da sind viele Eigentümer. Eigentümerinnen auch natürlich. Und eine Frage, die jetzt vielleicht Frau Brähler am besten beantworten kann: Wie ist das rechtliche Verhältnis? Kann ich als Miteigentümer, wenn 11 Wohnungen und 10 Einheiten sind, da mitbestimmen? Oder macht das alles die Hausverwaltung? Denn da können ja auch schon Konflikte entstehen.
Ja, also grundsätzlich ist es bei der Eigentümergemeinschaft so, dass sämtliche Vorhaben, die durchgeführt werden durch Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft, bestätigt werden müssen. Das Prozedere ist dann so, dass werden die Miteigentümer kennen, dass eine Eigentümerversammlung einberufen wird und in dieser Eigentümerversammlung die durchzuführenden Maßnahmen besprochen werden und dann abgestimmt wird. Es ist tatsächlich so, wenn Sie alleine irgendwelche Maßnahmen durchsetzen wollen, obwohl das jetzt im neuen WG deutlich vereinfacht wurde, Sie da Schwierigkeiten haben dürfen. Sondern entscheidend ist immer der Wunsch der Versammlung.
Jetzt geht es in diesem Fall aber um eine Generalsanierung. Das heißt, da sind ja sowohl die Eigentumsanteile betroffen, die alle betreffen, aber auch Eigentumsanteile im Sondereigentum, also in den einzelnen Wohnungen. Wie ist das denn noch auseinanderzuhalten? Der eine will vielleicht ein neues Bad, der andere sagt, nee, brauche ich nicht. Also eine Generalsanierung ist ja noch ein ganz besonderes Projekt.
Da stimme ich Ihnen vollkommen zu, aber es ist auch so, Sie dürfen eins nicht vergessen, beim Sondereigentum, das betrifft ja zum Beispiel nicht tragende Wände. Wenn Sie also anfangen, ein Bad zu sanieren und Sie müssen an die Rohre mit dran, es ist meistens in der Teilungserklärung auch so geregelt, dass diese ab einem gewissen Punkt eben auch Gemeinschaftseigentum sind. Also es sollte dann schon, unter, also es muss sowieso, also vom Prozedere nochmal, es müsste ganz genau geklärt werden, was wollen wir eigentlich machen, was betrifft jetzt die Gemeinschaft an sich, was betrifft das Sondereigentum. Und im Sondereigentum können dann, je nachdem, was die Teilungserklärung vorsieht, eben auch die Sonderwünsche der Eigentümer eben berücksichtigt werden, weil unter normalen Umständen die Teilungserklärung eben regelt, dass jeder, plastisches Beispiel, sich die Kacheln im Bade selber aussuchen darf.
Eine Spezialfrage noch dazu von Jörg Bieling. Kann ich als Miteigentümer auch eine Bauberatung durchsetzen, wenn die Mehrheit der Wohnungseigentümer das jedoch ablehnt? Er hat leider jetzt nicht geschrieben, worum es bei dieser Bauberatung geht, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, die letztendlich das ganze Objekt betreffen.
Es sollte auf jeden Fall, es muss ein Beschluss gefasst werden und der Beschluss müsste natürlich auch konkret sein. Insofern einfach eine Bauberatung, das ist für mich jetzt schwierig zu beantworten. Wenn es natürlich um eine Bauberatung geht, wo zum Beispiel jetzt im neuen Wohnungseigentumsrecht barrierefreien Zugang etc. betrifft, bin ich schon der Auffassung, dass ein Anspruch besteht, weil das Gesetz ja auch sagt, dass jeder Miteigentümer zum Beispiel Anspruch auf einen auf Modernisierung, barrierefreien Zugang etc. hat. Also hier kommt es dann wieder auch ganz konkret auf die Maßnahme an, für die letztendlich eine Bauberatung durchgeführt werden sollte. Ich denke nicht, dass es, wenn es nur um eine Sache des Sondereigentums etc. geht, dass er das durchgesetzt bekommt.
Danke für.
Er kann sich ja immer selber, natürlich, wenn es nur um. Er mehr Sicherheit haben will, der eigene Besitzer, der Sondereigentumsbesitzer in der gesamten Anlage, kann sich natürlich immer selber beraten lassen, ne, wenn es um sein Sondereigentum geht. Oder wenn es um sein Gemeinschaftseigentum geht und er als Einzelner zum Beispiel Zweifel daran hat, dass die geplante Maßnahme sinnvoll ist, dann steht ihm, nur er muss es dann halt auch selber bezahlen, ne, alleine bezahlen. Steht Ihnen natürlich immer die Möglichkeit zur Verfügung, sich Rat zu holen. Nur da kann das nicht über die Gemeinschaft abwälzen.
Aber das Problem, das nächste Problem stellt sich ja dann, deshalb, wie gesagt, nochmal abstellen auf die, auf das konkrete Bauvorhaben, wenn das in irgendeiner Weise Gemeinschaftseigentum betrifft. Heißt, er muss in Gemeinschaftsräume hinein, um die Bauberatung durchzuziehen, wird er wieder die Zustimmung der anderen Eigentümer haben müssen. Also gerade wenn es zum Beispiel um Tiefgaragengeschichten, Wallboxes etc. geht. Wie gesagt, also auf eigene Kosten, solange nur das Sondereigentum betroffen sind und öffentlich zugängliche Gemeinschaftsflächen, habe ich da keine Bedenken, eben mit dem Hinweis, dass die Kosten dann selber zu tragen sind. Aber sobald irgendwie Gemeinschaftseigentum betroffen ist, etc., unter Umständen vielleicht Bauteilöffnungen vorgenommen werden müssen, wird er dann Beschluss brauchen.
Danke für diesen kleinen rechtlichen Block, für diese Einschätzung. Und wir gehen noch einmal ans Telefon zu Frau Kühs.
Ja, guten Tag.
Guten Morgen.
Ja, es ist sehr viel gesagt worden, irrsinnig spannend. Tolle Sendung.
Vielen Dank.
Und ich möchte zum einen noch einmal der netten, älteren Dame zustimmen. Als Frau hat man es nicht leicht, sich da in manchen Bereichen durchzusetzen, egal ob Auto oder Bau. Das andere ist die Dame, die am Anfang gesagt hatte, man solle sich doch in der Nachbarschaft umhören oder bei Bekannten umhören, wer da einen guten Handwerker hat. Da würde ich gerne noch einen Zusatzpunkt sagen. Und zwar, man muss sich ja auch überlegen, aus welchem Grund hat der Handwerker bei den entsprechenden Nachbarn oder Bekannten ein bestimmtes Interesse, gut zu arbeiten. Wenn es ein Banker ist, wie in unserem Fall, wo der Handwerker natürlich auch ein Interesse hat, zum Beispiel, dass er auch mal einen Kredit kriegt oder so, da hat er hervorragend gearbeitet. In meinem Fall war das Interesse vielleicht etwas weniger groß. Und wir haben leider sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit dem an und für sich hochgelobten Handwerker gehabt. Das waren zwei hochgradig betrübliche Jahre. Und dann ging es um die weitere Sanierung. Dann habe ich gedacht, nee, also so nimmer. Und ich bin auf eine oder auf verschiedene Messen gegangen und habe mich umgeguckt und einen Küchenbauer gesehen und war völlig fasziniert. Habe gesagt, Menschenskinder, der macht genau das, was ich haben will. Dann dachte ich mir, um Gottes Willen, aber Messen, Leute, die auf einer Messe ausstellen, die sind fürchterlich teuer. Denkst du, ich habe mit dem Mann gesprochen, ihn sehr sympathisch gefunden, seine Frau auch. Er hat hervorragende Arbeit gemacht, hat pünktlichst immer dann, wenn er gesagt hat, bis dann und dann ist es fertig, bis dann und dann war es fertig, absolut passgenau, nie irgendeine Reklamation nötig. Ein einziges Mal hat was geglimmt, da war er zwei Tage später da, hat es wieder in Ordnung gebracht. Es war ganz genial und das Nette an ihm war auch noch, er ist ja eigentlich gelernter Schreiner, das heißt, er hat dann gerade die weitere Inneneinrichtung auch übernommen. Und ich kann nur sagen, es macht wirklich Sinn, sich vielleicht auch Gedanken zu machen, dass man nicht nur auf einen Tipp von Nachbarschaft, Freunden folgt, sondern sich eventuell auch überlegt, was steckt möglicherweise dahinter und was braucht man selber und vielleicht findet man das eher auf einer Messe.
Guter Hinweis, diese Messen. Herr Becker, ist das ein Punkt, wo man sagt, ja, da lohnt es sich tatsächlich auch noch mal ein bisschen rumzugucken, weil da sieht man, was die Leute tatsächlich zu präsentieren haben, was sie vorzeigen können?
Also es lohnt auf jeden Fall, sich umzugucken. Genau, man darf ja eins nicht vergessen, wenn wir gerade im Bestandsbauten sind, jedes Bauvorhaben ist ein Individuum. Ja? Jedes Bauvorhaben, was stattfindet, wird es Überraschungen geben, was nicht vorhersehbar ist. Und dann kann eine Firma, die vielleicht auf der einen Straßenseite diese Probleme nicht hatte, souverän damit umgegangen ist, alles wunderbar geklappt. Und auf der anderen Seite treten nun Probleme auf, die keiner vorhergesehen hat und die Firma ist nicht mehr so souverän oder sie hat einen anderen Handwerkstrupp da. Das sind alles Einflüsse, die es ein bisschen schwer machen. Also natürlich ist es immer eine gute Orientierung, ja, aber es ist trotzdem keine Garantie dafür, dass eine Empfehlung dann in jedem Falle gut wirkt. Also sich umgucken ist gut, sich informieren, mehr als den Erstbesten einfach anfragen. Und da können auch solche Messen natürlich sehr hilfreich sein, weil man da auf kurzen Wege einen guten Überblick bekommt.
Dankeschön, Frau Kies, an Sie für diesen Tipp und für diesen weiteren Hinweis. Und ich gehe nochmal zu Thomas Meinert, der einen
zitiert
großen
jetzt,
Stapel Papier tatsächlich dabei
und
hat.
Ja, zitiert jetzt erstmal eine E-Mail von Herrn Eckert aus Hamburg. Er sagt, das Baugewerbe hat natürlich die Probleme wie alle anderen Handwerker auch mit den Mitarbeitern. Das Baugewerbe ist überlastet. Und er sagt, es sind da einige, die nutzen das aus, arbeiten schnell, um möglichst schnell viel Geld zu verdienen. Und das sind dann die, die auch schnell einen Auftrag annehmen. Also wie schließt man aus, dass man jetzt auf einen überlasteten Handwerker trifft, der dann trotzdem noch den Auftrag annimmt und ihn schnell, schnell, husch, husch abarbeiten will?
Schließt ein bisschen, Frau Poff, glaube ich, an das an, was Sie vorhin mal sagten. Wenn jemand im Moment wahnsinnig viel Zeit hat, dann sollte man sich fragen, warum.
Ja, ich glaube, das fängt aber schon bei der eigenen Erwartungshaltung an. Also wenn ich mich jetzt entscheide, ein Bauvorhaben durchzuführen, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, muss ich mir bewusst machen, dass ich nicht quasi wie zum Bäcker gehen sofort das Brötchen mitnehmen kann, sondern dass das jetzt einen Vorlauf braucht. Und wenn ich einem Handwerker oder mehreren Handwerkern, im Idealfall hole ich mir ja mehrere Angebote ein, signalisiere, ich möchte nicht sofort bauen, sondern ich möchte in einem absehbaren, gut planbaren Zeitraum bauen. Das würde heute im November bedeuten, zum Beispiel, ich sage, dass ich im März, April nächsten Jahres bauen will. Also mit so Vorlauf, dass niemand schnell handeln muss. Und dann bringt man da im Prinzip diesen Zeitfaktor ein bisschen in eine Relation. Und dann wissen die auch, dass man dann geplant vorgehen kann. Dieses möglichst schnell anfangen ist immer eine Hauruck-Aktion. Und dann ist eigentlich all das, was sortiert, geplant, vorausschauend passieren soll, schon von vornherein unterbrochen. Ich glaube, das ist auch ein Signal, was man den Handwerkern und den Beteiligten senden kann, dass man sagt, mir ist klar, es geht nicht schnell. Ich will es aber, wenn, kompakt haben. Also lieber später anfangen, aber dann zügig ein Gewerk hinterm anderen herarbeiten und nicht Lücken haben, nur weil der nächste Folgende einfach nicht kann. Das ist ja auch ein Problem, wenn ich schnell anfange und dann 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen nichts passiert, weil das Folgegewerk keine Zeit hat, ist ihnen ja nicht mit gedient.
Da gab es auch noch einen Tipp von Hörerseite, nämlich man solle ortsansässige Handwerker bevorzugen, weil die sich mindestens kennen und oft auch untereinander absprechen, gerade was auch die Reihenfolge verschiedener Gewerke angeht. Also gibt es denn sowas wie eine Kreis-Stadt-Handwerkerschaft, wo man dann gucken kann, wer arbeitet mit wem zusammen?
Herr Becker?
Also es gibt zumindest den Effekt, gerade bei sehr kleinen Orten, wenn man sich über einen Fußballverein, andere Vereine kennt, dass der Handwerker schon in seinem Ort jetzt gute Leistung abliefern will, weil sich das dann doch sehr, sehr schnell rumspricht. Ja, für die Koordination von mehreren Gewerken, da muss ich sagen, also da ist würde ich mich nicht darauf verlassen, dass die Gewerke untereinander sich abstimmen, sondern da braucht es über einen Architekten oder einen Bauherrenberater jemand, der drauf guckt und das professionell koordiniert. Das ist das Sicherste. Also da das untereinander, das kann funktionieren, aber wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, dann muss da ein Profi ran.
Kann auch aus größeren Städten funktionieren, können wir hier aus dem Rheinland sagen, denn da gibt es den Karneval. Das nur so nebenbei noch.
Darf ich da trotzdem nochmal einhaken? Ja, ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn ein Architekt oder Bauingenieur in so einem Projekt beteiligt ist, hat er ja Erfahrung mit vielen Gewerken und mit vielen Firmen, die er in der Regel dann für das Bauvorhaben auffordert. Und da sind bestimmt nicht die Firmen bei, mit denen er nicht gut zusammengearbeitet hat, weil wir uns das nicht antun, wenn eine Firma nicht funktioniert und ein Bauvorhaben damit torpediert. Das heißt, das ist auch ein gewisser Garant dafür, dass hinterher die Koordination vernünftig läuft. Also wenn ich eine Firma mal bei einem Bauvorhaben hatte, die wie so ein Sand im Getriebe war und den Betrieb aufgehalten hat, dann fliegt die bei mir von der Liste, dann wird die nicht mehr zum Anbieten aufgefordert. Auch das kann für den Bauherrn sehr von Vorteil sein.
Jochen König schreibt, man soll gerade bei einem größeren Umbau vorher immer die Gebäudeversicherung informieren. Ist das ein guter Tipp oder vielleicht sogar ein Muss?
Das ist unbedingt erforderlich. Gebäudeversicherung informieren. Ich empfehle jedem, eine Bauherrenhaftpflicht abzuschließen, denn bei so einem Bauvorhaben kann auch mal ein Dritter geschädigt werden, sodass sie hinterher da nicht Gefahr laufen, Haftung übernehmen zu müssen. Und es gibt auch eine Bauwesenversicherung für die Dinge, die auf der Baustelle eingebaut werden, aber noch nicht abgenommen worden sind, sodass da im Streitfall nicht irgendjemand eine Rechnung zahlen muss, obwohl etwas von der Baustelle zum Beispiel geklaut worden ist, aber nicht nachweisbar ist, wer es war.
Frau Brehler auch dazu?
Ich kann mich da eigentlich der Frau Post nur anschließen. Ich denke, die hat das umfänglich beantwortet.
Gut, nächste Frage von Frau Wischnowski. Ja, geht es um Vorschäden. Sie hat Fenstersanierung, eine neue Fenster beauftragt. Und unter den alten Fenstern gab es noch ein Sims, eine Ablage. Der war aber stark asbestbelastet. Das hat der Handwerker beim Begutachten des und Erstellen des Kostenvoranschlags nicht gesehen oder nicht berücksichtigt. Das ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall wurde die ganze Sache nachher sehr viel teurer, weil der Handwerker die Entsorgung der asbestbelasteten Materialien in Rechnung gestellt hat. Also versteckte Vorschäden oder nicht gesehene Vorschäden, wo ist da der Unterschied?
Ich gehe davon aus, die Frage geht an mich.
Ja, glaube ich auch.
Also es ist entscheidend ist immer, war es für den Handwerker erkennbar oder war es für den Handwerker nicht erkennbar? Wie weit ging die Aufklärungspflicht, als er den Kostenvoranschlag erstellte? Also es ist ganz sicher so, dass der Handwerker bei kleineren Sachen jetzt nicht verpflichtet ist, hier großartige Voruntersuchungen zu machen, um dann festzustellen, was tatsächlich zu machen ist. Allerdings denke ich schon, gerade wenn es um asbesthaltige Fenster geht, müsste der Handwerker schon aus seiner Erfahrung heraus die Idee haben, dass eben bei Häusern dieses Baujahres sowas sein könnte und dass man dann noch einmal eine erhöhte Untersuchungspflicht hat und dann sowas mit einpreisen müsste. Oder zumindest eben dann sagen muss, wenn man es dann feststellt, das wird sehr viel teurer, weil wir die Asbestentsorgung haben. Es stellt sich dann natürlich für die Auftraggeber immer die Frage, will ich das oder will ich das nicht? Nur leider muss ich da zur pragmatischen Lösung raten, es hilft ja nichts, wenn das Asbest nicht rausgemacht wird.
Es gibt tatsächlich, vielleicht ergänzend noch vom Bundesarbeitsministerium noch gar nicht so lange, ich glaube seit anderthalb Jahren, einen Asbestleitfaden, gerade für solche Renovierungsarbeiten, sowohl für Handwerker als auch für Bauherren, da können die mal gucken, wo man schon anhand seines Baujahrs einschätzen kann, ob es ein Asbestrisiko gibt. Also beispielsweise wurde ja noch bis in die 90er Jahre, das darf man nicht vergessen, Fliesenkleber mit, der asbesthaltig ist, verbaut. Und wenn sie dann, solange der Asbest halt gebunden ist hinter der Fliese in dem Klebstoff, ist alles gut. Wenn sie da anfangen, dann rauszureißen, auch zur Sicherheit letztendlich der Handwerker, die Fliesen abschlagen, sollte man sich vorher vergewissern, dass nicht da Stäube freigesetzt werden, weil dann wird es tatsächlich aufwendig, aber es ist in erster Linie natürlich auch der Gesundheitsschutz für die da arbeiten und für die da wohnen.
Damit sind wir wieder bei der Frage der guten Planung, der guten Vorausplanung und der Kommunikation. Und das hat sich aus meiner Sicht durch die Sendung durchgezogen. Ohne gute Kommunikation, ohne Planung lässt sich ein solches Projekt, sei es die relativ kleine Renovierung von ein paar Fenstern oder gleich der ganze Bau eines neuen Gebäudes, nicht hinbekommen. Die Marktplatz-Sendung geht für heute zu Ende. Sie können uns natürlich nachhören, wenn Sie nach den Tipps nochmal suchen wollen. In wenigen Minuten wird die Sendung als Podcast auf der deutschlandfunk.de-Seite zur Verfügung stehen. Ich danke allen, die angerufen haben, mitdiskutiert haben, vor allem aber Florian Becker vom Bauherrenschutzbund, Friederike Proff, Architektin aus Düsseldorf aus dem Architekturteam und Susanne Brehler, Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht in Remscheid. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.